Neumann. Ja, ich möchte zunächst beginnen sozusagen mit einer überblicksartigen Einleitung. Wir wollen die einzelnen Sachfragen vertiefend dann im Verlauf des weiteren Termins diskutieren, möchten jetzt vor allen Dingen darauf abheben, die Betroffenheit der einzelnen Kommunen zu zeigen. Wie ja allgemein bekannt, sollen die radioaktiven Abfälle mit geringerer Wärmeentwicklung aus allen Atomanlagen der Bundesrepublik in Schacht Konrad-Enk gelagert werden. Daraus ergibt sich unmittelbar die Tatsache, dass auch das Streckennetz zum Antransport der Abfälle das gesamte Bundesgebiet umfasst. Ich hoffe, auf dem Projektor liegt noch die Folie, wenn den vielleicht jemand anschalten könnte. Ja, danke schön.
Ich mache mal kurz eine Durchsage für die Nebenräume, für den Kollegen Czernek, dass er bitte das Licht ausschalten möge. Aber machen Sie es schon weiter, Herr Neumann. Ja.
Auf der Folie ist ein entsprechendes Netz zu sehen, das auf Angaben der Deutschen Bundesbahn beruht und das der Studie der Gesellschaft für Reaktor- und Anlagensicherheit entnommen ist. Wir selbst konnten hier leider keine eigenen Untersuchungen anstellen, da die Deutsche Bundesbahn uns jegliche Auskunft zu diesbezüglichen Fragen verweigert hat. Wir haben uns 2 Jahre lang um entsprechende Informationen und weitere Zusatzinformationen über Zugfrequenzen, Unfälle und so weiter bemüht. Leider wurde uns das, wie gesagt, verwehrt, und zwar mit ausdrücklicher Unterstützung, wenn nicht sogar auf Weisung des Bundesverkehrsministeriums. Ein ähnliches Netz, wie es dort jetzt für den Bahntransport zu sehen ist, könnte man auch für den Straßentransport zeigen. Damit sind dann auch schon die beiden Verkehrsträger genannt, die für den Antransport der radioaktiven Abfälle zum geplanten Endlager benutzt werden sollen. Die dritte Möglichkeit, die hier für diesen Standort in Frage kommen würde, nämlich der Transport mit Binnenschiffen über Mittellandkanal und Stichkanal Salzgitter, wird hier nicht genannt, weil den Planunterlagen dazu keine Angaben zu entnehmen sind, dass so etwas beabsichtigt wäre. Es muss erwähnt werden, dass sowohl die Strecken, so wie sie da in der Abbildung aufgezeigt sind für den Schienenweg, als auch die Strecken, die per Lkw benutzt werden, nicht verbindlich sind. Weder für genehmigungspflichtige noch für nicht genehmigungspflichtige Transporte sind im Rahmen der Vorschriften irgendwelche Festlegungen durch Behörden möglich. Das heißt, die Streckenwahl wird in der Regel aus rein ökonomischen Gründen so festgelegt, wie dann der Transport erfolgt. Einzige Ausnahme könnten hier Schwertransporte sein, wo dann eventuell bauliche Gegebenheiten der Transportstrecken zu berücksichtigen sind. Aber das wird hier in der Regel ja eher nicht der Fall sein. Ebenso wenig vorgeschrieben wie die Strecken, die zu benutzen sind, sind die Verkehrsträger, das heißt, der Abfallablieferer ist hier relativ frei, ob er seine Abfälle per Bahn oder per Lkw auf die Reise schickt. Auch hier werden sicherlich ökonomische Gründe hauptsächlich die Entscheidung beeinflussen. Man kann nun bloß Vermutungen anstellen, wie die Aufteilung zwischen Bahn und Straße bei der Anlieferung der Transporte zum geplanten Endlager sein könnte. Das Bundesamt für Strahlenschutz geht in seinen Betrachtungen von der Möglichkeit aus, dass etwa die Hälfte per Bahn und die andere Hälfte per Straße transportiert werden könnte, bis dazu, dass alles per Bahn transportiert werden könnte. Hier hat das Bundesamt ausnahmsweise mal den für uns eigentlich selbstverständlichen Weg gewählt, hier Bandbreiten aufzuzeigen und nicht einen Wert zu nennen und sagen, der ist es jetzt, obwohl eben noch gar nichts abzuschätzen ist oder genau abzusehen ist. Die Studie der Gesellschaft für Reaktor- und Anlagensicherheit dagegen geht davon aus, dass sich das Anlieferungsszenario zwischen den beiden Punkten 80% Bahn, 20% Straße und 100% Bahn bewegen würde. Dieses, was hier als untere Grenze von der GRS angegeben wird, ist die von der Bundesregierung vorgegebene Wunschvorstellung. Ob diese Wunschvorstellung 80% Bahn aber so eingehalten werden kann, muss inzwischen, nachdem es ja zu Beginn der 90er Jahre noch für wahrscheinlich gehalten werden konnte, muss aber inzwischen bezweifelt werden, ob das erreicht werden kann. Die radioaktiven Abfälle, die mit der Bahn transportiert werden, können hier nun auf zwei verschiedene Arten befördert werden, und zwar entweder im sogenannten Regelgüterzugverkehr oder aber mit Ganzzügen. Auch hier werden wahrscheinlich ökonomische Gründe die Rolle spielen, welche der beiden Möglichkeiten gewählt wird. Im Prinzip ist aber abzusehen, dass für Ganzzüge natürlich hauptsächlich Abfallablieferer in Frage kommen, die sehr viele Abfälle zum Schacht Konrad zu transportieren haben, und das werden wohl hauptsächlich die beiden Wiederaufarbeitungsanlagen sein, die allerdings nicht auf dem Gebiet der Bundesrepublik stehen, sondern im Ausland, nämlich in Frankreich und Großbritannien. Allerdings sind auch hier noch Fragezeichen zu setzen, ob denn von dort in Ganzzügen transportiert wird, beziehungsweise in Ganzzügen zur Schachtanlage Konrad transportiert wird. Da werden wir dann, wenn wir bei der Betroffenheit der Landeshauptstadt Hannover sind, nochmal darauf zurückkommen. In diesem Zusammenhang ist übrigens noch zu erfragen, ob denn die Deutsche Bundesbahn sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, wo die Transporte, die aus Sellafield kommen, denn den Schienenweg der Deutschen Bundesbahn benutzen werden. Denn auf dem in der GRS-Studie veröffentlichten Abbildung sind dort bloß die Transporte der Cogéma, also aus Frankreich, berücksichtigt. Zusammenfassend bleibt also zu diesen Anlieferungsszenarien zu sagen, dass sie einigermaßen unbestimmt sind. Es kann hier jeder Parameter jederzeit geändert werden, sei es durch ökonomische Vorgaben, sei es durch andere. Nur eben leider hat zurzeit die Planfeststellungsbehörde hier keine rechtlichen Eingriffsmöglichkeiten. Dies ist unter Sicherheitsaspekten nach unserer Meinung nicht hinnehmbar, denn um Risiken zu minimieren bzw. um Vorsorge treffen zu können, müssten hier auch diese Fragen, die ich eben kurz angerissen habe, verbindlich geregelt werden, wenn denn ein positiver Planfeststellungsbeschluss erfolgen sollte. Die besondere Betroffenheit im Falle eines Endlagers, wie Herr Piontek ja auch schon ausgeführt hat, ergibt sich eben dadurch, dass hier eine größere Zahl von Transporten radioaktiver Stoffe zu dieser Anlage, Endlager, zu transportieren sind. Herr Tomauske hatte vorhin genannt, die Zahlen, die in den Planunterlagen stehen, nämlich dass 17 Transporteinheiten pro Einlagerungsschicht hier zu transportieren sind. Das möchte ich gerne insofern ergänzen, als dass es sich hier um die Angabe für eine Einlagerungsschicht handelt, also für einen Einschichtbetrieb zum einen und zum anderen, dass auch in den Planunterlagen ausdrücklich gesagt ist, dass täglich bis zu 40 Transporteinheiten eingelagert werden können. Und zwar dann allerdings nicht im Mittel, sondern dann als Maximalwert. Das heißt also, dass wenn man mal die Verteilung, möchte ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, der Transporteinheiten auf Lkw und Bahn. Lkw ist klar, da wird in der Regel bloß eine Transporteinheit drauf sein, aber bei der Bahn ist ja da die Frage, wo kommt es her, wie schwer ist es. Wenn wir also jetzt bloß mal von diesen zwei, davon ausgehen, dass 2 bis 17 Transporteinheiten pro Zug transportiert werden könnten, dann ergibt sich daraus eine Zahl zwischen 1600 und 188 Regelgüterzügen, die mit radioaktiven Abfällen pro Jahr zum Endlager Schacht Konrad fahren könnten. Das ergibt dann wiederum die Zahl, die auch schon genannt wurde, dass täglich, je nachdem, zwischen 5 und 10 Waggons die Strecke oder am Endlager ankommen könnten, wenn denn, wie gesagt, nicht Regelgüterzüge benutzt werden, wo die Zahl der Waggons dann erheblich höher sein würde. Auswirkungen hat dieses für die betroffenen Kommunen und für die, vor allen Dingen für die Menschen, die an den Transportstrecken wohnen, in zweierlei Hinsicht. Da ist zum einen der unfallfreie Transport zu nennen, der natürlich nicht strahlungslos erfolgt, und zum anderen sind eventuelle Transportunfälle zu nennen, die entsprechende Auswirkungen auf Anwohner von Transportstrecken haben werden. Wie groß diese Auswirkungen sein können, darüber werden wir sicherlich im weiteren Verlauf des Erörterungstermins noch diskutieren können. Ich möchte damit die Einleitung jetzt zunächst abschließen, und wir schlagen vor, um die Betroffenheit der einzelnen von uns vertretenen Kommunen und Umweltschutzverband darstellen zu können, dass wir hier nach und nach auf die Einzelnen eingehen. Es wollte eigentlich jetzt ein Vertreter der Umweltschutzorganisation Greenpeace zu den bundesweiten Aspekten hier reden. Er hat leider eben kurzfristig absagen müssen. Von daher werden wir uns jetzt für Greenpeace darauf beschränken, hier im Wesentlichen die Einwendung zu benennen. Und dafür möchte ich an von Frau Fink weitergeben.